Jesus, ich danke dir jetzt, dass wir in deinem Namen zusammenkommen dürfen. Und du siehst, dass wir jetzt das Buch Jakobus aufschlagen wollen. Und ja, schenk dir jetzt auch da wieder Gnade drüber zum Hören und auch zum Sprechen. Ich möchte einfach bitten, dass ich das sage, was du willst, Herr Jesus. Amen. Genau, wir starten jetzt neu mit dem Jakobusbrief. Könnt ihr alle aufschlagen und ich sage ja, ein paar Sachen dazu. Was waren die Umstände vom Jakobusbrief? Es waren jüdische Gläubige, die wo verstreut waren. Ja, also in der ganzen Umgegend bis nach Rom. Und es waren gläubige Juden. Der Zeitpunkt war ungefähr 44 nach Christus. Genau, und wahrscheinlich hat sich das so ergeben, dass diese Unruhen und die Verstreuung in der Umgegend womöglich gestartet hat durch den Tod von Stephanus, durch die Steinigung und durch das, dass da noch mehr Christen verfolgt worden sind. Genau, und die Datierung, das habe ich natürlich auch rausgelesen aus dem Kommentar, wird davon ausgegangen, dass sie ungefähr 44 war, man kann es nicht genau sagen, aber der Jakobus war im Konzil zu Jerusalem ja mit dabei und wenn das vorher gewesen wäre, dann hätte er das sicher erwähnt. Und somit, also wenn das stimmt, dann wäre das früheste geschriebene Buch im Neuen Testament. Was war das Hauptproblem? Wieso hat er den Brief geschrieben? Entschuldigung, das war einfach, es kommt dann raus, ja, Heuchelei, religiöse Heuchelei, sage ich mal, oder heute hätte man sagen, so Jugendausdruck oder so geistliche Poser, ganz stark mal jetzt ausdruckt. Mehr Schein als Sein. Und so der Untertitel kennt lauter die Merkmale der Reife im Leben eines Christen. Das wäre jetzt die sanftere Dosis. Wer war Jakobus? Das steht schon im ersten. Nein, stopp, Moment. Wer war Jakobus? Genau, der Vers 1, Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind. Also, da zeigt sich schon, dass im Markus-Evangelium können wir nachlesen, dass Jakobus der Halbbruder ist vom Herrn Jesus. Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus, Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und es ist jetzt ganz interessant, dass man da noch viel mehr erfährt über die Familie vom Herrn Jesus. Also er hat weitere Brüder gehabt und er hat auch weitere Schwestern gehabt. Viele wissen das ja gar nicht. Und Jakobus hat den Jakobusbrief geschrieben und Judas hat den Judasbrief geschrieben. Also sehr interessant. Und wie er sich vorstellt, er stellt sich ja nicht vor als der Halbbruder oder der Bruder des Herrn Jesus, sondern als Knecht Gottes. Also ich glaube, ich hätte schon gesehen, ich wäre Bruder vom Herrn Jesus. Das wäre so meine Definition gewesen. Da hätte ich mich auch ein bisschen herstellen können, aber er war da total demütig. Er hat scheinbar genau verstanden, worum es wirklich geht. Das war aber nicht immer so. Wenn man im Johannesevangelium nachlesen, in Kapitel 7, spreche seine Brüder zu ihm, zieh von hier weg und geh nach Galiläa, damit deine Jünger deine Werke sehen, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und suchst dabei, selbst öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so zeige dich der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Also, der Glaube ist erst nicht zu Lebzeiten entstanden von seinen Brüdern, sondern erst später. Also hat auch Jakobus Zweifel gehabt. Aber er hat sich später bekehrt, das können wir im Korinther nachlesen. Kapitel 15, Vers 5 bis 7. Und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen, danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln. Also es ist ganz interessant, dass Jakobus da extra erwähnt ist. Wie Gott das Lehrer weiter vom Jakobus. Er ist ein Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Es steht im Galaterbrief, da wird auch wieder betont, dass er der Bruder des Herrn war und eine Säule der Gemeinde. Also er war ein Leiter in der Gemeinde in Jerusalem. Genau. Und er hat mit Paulus Kontakt gehabt. Genau, er winkte aber ihnen mit der Hand, also Apostelgeschichte 12, Apostelgeschichte steht, wird Jakobus relativ oft erwähnt. Er aber winkte ihnen mit der Hand zu zeigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte, also Paulus. Und er sprach, berichtet dies Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Also da war ein ganz enger Kontakt mit Paulus da. Und Paulus bespricht sich dann wieder bei dem Apostelkonzil auch wieder mit Jakobus. Genau. Und Paulus brachte dem Jakobus die Liebesgabe der Heiden, als er ihn in Jerusalem besuchte. Und Jakobus war allgemein bekannt als der Gerechte. Und Jakobus war höchstwahrscheinlich auch verheiratet. Schaut auch im 1. Korintherbrief. Haben wir nicht das Recht, eine Schwester als Frau mit uns zu führen, wie auch die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas. Also wird da auch wieder betont, dass die Brüder des Herrn auch verheiratet waren. Das finde ich ganz gut, wenn man das im Hinterkopf hat. Das war also ein gestandener Mann, der wo in allen Lebenslagen auch was zum Sagen hat. Und er war auch ein Mann des Gebets, das sagen wir am Ende vom Jakobusbrief. Und letztendlich ist er der Märtyrer, tot gestorben im Jahr 62 durch Steinigung, veranlasst durch die Pharisäer. Genau, das war jetzt also so der Rahmen, in dem das stattfindet und wer der Jakobus ungefähr ist. Und jetzt lese ich den Text noch, um den es heute geht. Und das ist Kapitel 1, vom Vers 1 bis Vers 8. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Werken. Vers 2, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt. Sie weiß nicht, wer von euch in Freude fällt, wenn eine Prüfung auf und zukommt. Und eine Prüfung ist ja in der Regel nichts Angenehmes. Und es gibt jetzt einen Spruch, den kennt ihr mit Sicherheit alle. Wenn das Leben dir Zitrone gibt, mach Limonade daraus. Das ist, glaube ich, leichter gesehen als wir da. Aber das heißt auch eins, du bist kein Opfer, oder? Du kannst jetzt zumindest mal, was an dir liegt, das kannst du machen. Und das steht oder da, halt das für lauter Freude, dass es so dran ist. Also, wenn ich sehe, dass eine Prüfung Freude ist für mich, dann ist meine Perspektive, ich sehe da, dass da Freude auf mich zukommt. Oder? Das ist was anderes, als wenn ich sage, oh, jetzt trifft mich was und ich bin Opfer und ich kann nichts dagegen machen. Und der Jakobus gibt jetzt da ja 4 Ratschläge, die jetzt von 1 bis 8 da drin standen. Haltet, erkennt, hart aus und bittet. Und da möchte, und das passt schon zusammen, Vers 2, haltet es für lauter Freude, ist ein Festhalter. Erkennt ist dann Vers 3, hart aus, Vers 4 und bittet von 5 bis 8. Und wenn man diese in der Reihenfolge sagt, jetzt sieh dir die Ratschläge, was Jakobus gibt, wie wir durch Prüfungen durchkommen und was das Ergebnis dann ist. Also ich soll halten und die, wie ich schon gesagt habe, die Perspektive, die entscheidet auch ein Stück weit, wie ich an die Sache nachgehe. Die bestimmt meine Einstellung zum Handeln. Und der Gott sagt, seht ihr es ja, dass wir Prüfungen erwarten sollen. Da steht nicht, da falls Prüfungen kommen, sondern wenn. Das heißt, es ist sicher, dass Prüfungen kommen werden. Und Christsein, ich rede ja dazu, heute, die schon relativ lang unterwegs sind, jeder weiß, dass es kein easy going ist, oder? In der Welt werden wir Bedrängnis haben. Schaut im Johannes Evangelium. Ja, es gibt sogar ein Lied. Dieser Weg wird kein leichter sein, also wenn ich mit Herrn Jesus unterwegs bin, wird es nicht leicht sein, aber wir wissen ja, dass es der einzige Weg ist. Und auch Petrus, seht es im Petrusbrief, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, die viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, dass das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Also der hat auch die Einstellung, dass es nicht einfach wird, aber es wird am Schluss gut hinausgegangen. Und das griechische Wort von Mankalei bedeutet verschieden oder mehrfarbig. Und wie ist das Leben? Das hat nicht bloß Aussicht, das ist nicht immer bloß toll, sondern es hat mehrere Schichten, oder? Ich sage, das ist das Leben. Einmal ist es gut, einmal ist es schlecht, aber im Prinzip steht da, das ist immer gut. Es kommt auf meine Einstellung drauf an. Das ist wie ein Teppich, der hat auch 2 Seiten, oder? Ich weiß nicht, wie man die Dinger heißt. Wenn man früher eine Kette hat, die haben oben ganz vielfarbig ausgeschaut und unten hat man dann die Knädel und das Zeug ist alles rausgehängt, gesehen. Und ich glaube, mir sehe halt immer bloß die Knädel und die Unterseite, wo schlecht ausschaut. Gott sieht aber die Oberseite. Genau. Und halten bedeutet auch bewerten oder beurteilen. Und Paulus hat sein altes Leben auch beurteilt, oder? Und wenn ich was beurteile, so setze ich auch mein Ziel, oder? Und die Dinge, wo für ihn wichtig waren, sein altes Leben beurteilt er zum Schluss als Dreck. Oder? Und wenn man ein bisschen was weiß über Paulus, wie der eigentlich gut unterwegs war und unterwiesen war in der Schrift, wie eigentlich sonst keiner, hat er trotzdem sein altes Leben für Dreck erachtet. Er hat auch die richtige Einstellung gehabt. Genau. Mose hat auch die richtige Einstellung gehabt, in Hebräer 11, 24. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an. Also sehen wir auch wieder die Einstellung, wie ihr Sach angang. Genau. Und wenn Prüfungen kommen, was mache ich dann? Dann danke ich und nehme eine freudige Haltung ein. Und das kommt manchmal komisch, wenn man vielleicht am Tisch sitzt und man dankt für Sachen, wo du denkst, ja, das hätte sie nicht unbedingt gebraucht, oder? Also ich habe das schon erlebt. Aber du gehst dann tatsächlich ganz anders dran an die Sache, oder? Und ich muss es einfach durch eine andere Brille sehen, durch die Brille Gottes, oder? Von was die Prüfungen gut sind. Dann mein zweiter Punkt: erkennt, da ihr, also Vers 3, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharrung bewirkt. Und selber fällt der Stort anstatt, dass ihr wisst, indem ihr erkennt. Welches Wissen ermöglicht dem es Christen, Prüfungen leichter zu begegnen und von ihnen zu profitieren? Also das muss ich irgendwie bei der Hand haben, da muss ich was, das muss wir in der Nacht um drei, wenn ich aufstehe, muss ich wissen, was hat Gott mit mir vor und warum ist das so? Also ich weiß, dass der Glaube immer geprüft wird, oder? Und es ist immer gut für mich, der Glaube soll immer gestärkt werden. Das ist nichts Negatives. Der Herr Jesus will immer das Beste in mir zum Vorschein bringen. Im Gegensatz zu Satan, der will natürlich das Schlimmste, durch seine Versuchungen will er das Schlimmste in mir hervorbringen. Und wir haben ja genügend Glaubensvorbilder, auch im Alten Testament. Und zu denen, das ist ja so, dass er zu den Juden spricht. Und wir haben jetzt ja gerade Abraham gehört, oder? Das war jetzt eine letzte Predigtserie. Und Abraham ist auch geprüft worden. Und das ist bloß einmal. Und das Ergebnis ist, dass der Glaube gestärkt war. Und wenn dieser Glaube geprüft wird, dann ist das auch zum Schluss ein Zeichen, dass ich wirklich wiedergeboren bin. Wenn keine Prüfungen kommen, dann stimmt vielleicht an meinem Lehrer was nicht. Und die Prüfungen sind für uns und die gegen uns. Genau, die Bewährung, die kann als Anerkennung übersetzt werden. Wie Petrus sieht, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als das vergängliche Gold. Also die Bewährung ist die Anerkennung. Und das Gold, das kommt immer wieder vor, oder? In der ganzen Bibel ist das ganz wichtig. Und jetzt stell dir vor, du bist ein Goldgräber auf der Suche nach Gold und jetzt meinst du, dass du Gold gefunden hast, gehst zum Edelmetallprüfer oder der, wo das, was weiß ich, wieder der richtige Fachausdruck ist, um es zum Untersuchen lassen. Und das kleine Stäubchen oder das Körnchen, wo nach Gold ausschaut, ist vielleicht bloß ein paar Euro wert. Aber jetzt lässt es so untersuchen und er findet tatsächlich heraus, das ist wirklich Gold. Und jetzt wird die ganze Sache ja viel wertvoller. Jetzt weißt du, auf dir, in der Goldmine, wo du bist, das ist ein paar Millionen vielleicht wert. Und Gott macht es genauso eigentlich mit uns. Der prüft uns genauso, ob unser Glaube echt ist. Und dann ist doch das auch wieder quasi eine Auszeichnung für uns, wenn unser Glaube geprüft wird. Und du der Prüfung standhältst, dann ist es, die Freude für die muss ja genauso sein, als wir für einen Goldgräber, der wo jetzt auf eine Goldader gestoßen ist, oder? Und weiß, das ist jetzt wirklich Gold und das ist jetzt irgendein anderes Metall, wo vielleicht ähnlich ausschaut und relativ wertlos ist. Und ich habe da mal ein bisschen geschaut, wie das geprüft wird. Oh, Gold wird geprüft, da macht man einen Abrieb, lasst Säure drauf und so weiter. Man kann das auch anhand am Gewicht ermitteln und Gold ist ja eins von der schwersten Metalle. Und da habe ich auch dran denken müssen, gewogen und für zu leicht befunden, oder? Kommt das ja auch irgendwie bekannt vor. Und eine Prüfung, wenn du das bestehst, das wiegt schwer, oder? Du bekommst durch das mehr Gewicht, sage ich mal. Und Das Wissen zum Hau, dass die Prüfungen einfach gut für euch sind und ich gegen euch sind, das muss irgendwie verankert sein. Das muss für mich klar sein, wenn ich nach dem Drühe aufstand, dass ich das ganz fest bei mir habe. Wir haben den Römerbrief ja auch schon gehört, da wird das ja auch immer wieder betont. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Römer 8, 28. Und im 2. Korinther 4, 17 wird das ganz locker beschrieben, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Also kommt wieder das Gewicht zum Sprecher. Und es steht aber nicht, dass es vorübergehend und leicht ist. Weiß, kommt es jetzt mal momentan total schwer vor. Aber wenn ihr einen weiteren Horizont habt, dann ist das was Einfaches oder was Leichtes. Und je mehr Prüfungen du hast und je älter das man wird, desto einfacher hätte ich bei gesehen, desto mehr Erfahrung hat man auf jeden Fall. Du bringst doch diese gewisse Reife her, oder? Du kannst dann, wenn was auf dich zukommt, dann kannst du dann die jüngeren Leute vielleicht eher ein bisschen beruhigen und sagen, ja, sowas Ähnliches habe ich schon mal erlebt oder so. Und ich weiß, dass es Gott nicht schlecht meint mit mir, sondern bloß gut und offensichtlich mit dir genauso. Und das ist wie so ein Training, wie ein Sportler, der Paulus tut der Glaube immer ein bisschen mit Sport verbinden. Und das Leben ist so oder so ein Marathon, das ist kein Zwischensprintet. Und das geistliche Leben finde ich noch umso viel mehr. Und das war erst total witzig, war ich mit meinem Traktor unterwegs, habe ein Heu geholt. Und dann denke ich mir, boah, ganz nicht heiß, ich glaube 27 Grad hat es gehabt. Dann sehe ich da auf dem Fahrradweg oder neben der Straße dort, dann habe ich den B472, da joggt eine junge Frau. Also bei dem Wetter, das würde mir jetzt auch noch einfallen. Aber die hat trainiert. Und wo ich näher nachgekommen bin, habe ich die Frau sogar erkannt. Das war die Sonny Ruppel. Und ich habe dann gehupt und sie hat gewunken. Ganz locker ist die mit relativ hoher Geschwindigkeit da gejoggt. Also die hat auch trainiert. Also wenn ich mitgelaufen wäre, ich wäre hinterhergekommen und ich hätte wahrscheinlich so einen roten Kopf gehabt. Aber für sie war das eine gewisse Lässigkeit. Und so ähnlich hätte ich das jetzt vergleichen mit den Bedrängnissen, dass die ja gut sind für uns. Und wenn ich trainiert bin in denen, dann geht es ein bisschen leichter. Und je mehr man trainiert, desto einfacher komme ich ja dann vorwärts. Oder? Ich komme mit meinem Körper, also wenn ich den Sport hernehme, der stärkt, ich habe mehr Muskeln, ich habe mehr Ausdauer. Oder? Mein Herzschlag ist langsamer, ich bin schneller unterwegs. Und es strengt mich doch jetzt so an. Und da, das ist auch eine gewisse Reife, oder? Wenn ich da dabei bleibe. Und man braucht aber zu sowas, ich probiere ja gerade selber das zu machen, ein bisschen sportlicher zu werden und wieder mal ein bisschen joggen. Und ich habe mich einfach übernommen. Ich habe gedacht, ich kann jetzt einmal ganz locker 60 Kilometer laufen. Ja, nachdem ich schon einmal 6 oder 7 gelaufen bin, denke ich, das geht jetzt. Ich wollte einfach noch zwei Jahre wieder zurück. Und am nächsten Tag habe ich es gemerkt, am Fuß. Aber schon richtig. Ich merke es auch heute noch. Das war einfach zu viel des Guten. Weil ich keine Geduld gehabt habe. Genau, und das ist etwas, was ja da steht, dass ich das ausharren lernen muss. Und meistens ist es so, dass ich halt keine Geduld gehabt oder zu wenig Geduld. Also war ich unreif, oder? Und ein reifer Mensch ist in der Regel geduldig und ausdauernd. Und der Unreife, sage ich mal, der ist ungeduldig, muss gleich passieren. Und Ungeduld und Unglaube kehren meistens ganz gut zusammen. So wie auch Geduld und Glaube auch zueinander kehren. In Jesaja steht, wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Genau. Und da hat es einen Teller gesehen, oder? Da Unglaube sieht die Schwierigkeiten und der Glaube sieht einfach Gott. Und der ist auch ein Mann, der viel Geduld gehabt hat. Und Gott möchte es Geduld einfach total beibringen, weil es total wichtig ist. Und das sieht man an kleinen Kindern. Ein kleines Kind, wenn kein Geduld hat, was passiert dann? Wenn es sich geduldet kann, so, ich brauche jetzt am Lernen, brauche ich auch Geduld, oder? Das heißt, das kann ja gar nicht gescheit lernen. Wer wenig Geduld hat, wird im Lehrer nicht weit vorwärts kommen. Oder wird nicht viel dazu lernen, weil er keine Geduld hat. Und es gibt so wieder die ganzen Beispiele. Wenn wir keine Geduld haben zum Warten, dann mache ich es halt selber. Weil Gott kann es ja scheinbar nicht gescheit. Ich habe sie gelernt, auf Gott zum Warten. Und Abraham hat es alt kennen. Er hat dann die Hagar genommen, oder, um den Sohn zu kriegen. Und was ist doch das passiert? Es hat große Ärger gegeben in der Familie. Oder? Und so ist es bei uns genauso. Mose hat alt gewartet auf Gott. Der hat gleich mal einen Menschen umgebracht. Dann war er wieder 40 Jahre parkt bei der Schaf. Insgesamt hat es dann 80 Jahre gedauert, bis ein Gott brauchen hat können. Der Petrus hat einen Mann auch fast vor lauter Ungeduld umgebracht. Er hat ein bloßes Ohr abgeschlagen. Also wir haben da auch genügend Beispiele. Wir sind da halt nicht allein. Aber Gott will, doch das will halt Gott, dass wir das ausharren lernen. Und Geduld, geduldig die Prüfungen alles verändert. Genau, und das kann bloß passieren, indem das so ist, dass das Lehrbe ist. Ich kann das nicht dadurch, ich kann geduldig lernen, wenn ich ein Buch lese oder sonstige Veranstaltungen mache oder durch eine Predigt. Also ich kann das jetzt sagen, dass ihr das alles lernen solltet oder inklusive mir, aber da musst du es schon selber. Wir müssen mit Gott einfach unterwegs sein und ihm vertrauen, dass er das richtig macht. Und dann wird sich auch unser Wesen in Richtung Geduld verändern. Und schlussendlich muss ich wissen, diese ganzen Prüfungen, die sind ja für was gut, oder? Sind die jetzt auch für mich gut? Oder steckt da noch mehr dahinter? Hat der Gott vielleicht ein anderes Ziel, oder? Gott will ja, dass wir ihm Ehre machen. Weil für mich persönlich ist schon gut, wenn ich mehr Geduld habe, aber letztendlich soll ja die Leute, die auf euch schauen, sagen, ah, der macht aber Gott Ehre, weil der hat jetzt wirklich Geduld. Die hätte sie Etikett oder so. Da dazu gehört auch das Bibelstudium, da kann man auch in Geduld wachsen. Das steht im Römer, Kapitel 14. Kapitel 15, Vers 4. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Also alles, wir haben ja schon ein paar Beispiele genannt, Mose, Abraham, dass wir Geduld lernen sollen. Es gibt ja noch weitere, ob das David ist, da hat Gott auch ihm Geduld beigebracht. Es gibt, jetzt ist einfach, das Thema war jetzt ja erkennen oder wissen. Und es ist einfach total wichtig, dass wir wissen, was Gott will von uns und was in seinem Wort steht. Weil dann kann es der Satan nicht überwältigen. Und wenn wir wenig Wissen haben, dann kann er es ganz leicht überwältigen. Aber wenn ich meine Bibel lese und diese Vorbilder vor mir habe, was sie gemacht haben, was sie falsch gemacht haben und richtig gemacht haben, dann ist es keine große Kunst mehr, Satan zu erkennen, wo er überall dahinter steckt und wie ich ihn wieder los wird. Genau, drittens, ausharren. Das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Und das ist jetzt vielleicht noch mal schwieriger, das Ausharren, das einfach aushalten. Und das ist, glaube ich, etwas, da tut man sich als Mensch am schwierigsten, was auszuhalten. Das beständig dabei bleiben. Und jetzt ist eigentlich momentan, finde ich, gerade der Alpauftrieb statt. Und dieses Jahr habe ich sogar auch ein paar Jungtiere. Und ich habe einfach an das denken müssen, wo es da um das Ausharren geht. Wir Matthäus 11, 28 steht und folgende, ich lese es schnell vor, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und ich habe jetzt an das denken müssen, wenn jetzt jeder Schumper, also Jungtiere, Jungvieh, in die Berg da, dann braucht ihr ganz zwingend eins, eine Schelle. Und da ist ja auch ein gescheiter Rämer da. Und es ist lustig, wenn man den Schumper, den Jungvieh, das erste Mal die Schelle genannt wird. Was meint ihr, wie die reagiert? Ja, der freut sich natürlich alles andere als wie Freude. Die bockert erstmal rum und wenn die Schelle wieder loshau. Und das ist für mich ein bisschen so das Bild, will ich das annehmen, was Gott mir auflädt. Er sieht ja selber, dass sein Joch sanft ist. Aber das Schöne ist, nachdem die sich eine Weile, wenn sie eine Weile rumgesponnen haben, dann beruhigen sie sich wieder. Und noch besser ist es, nach nur einer viel längeren Weile sind sie ruhiger. Und warum? Weil sie die Schelle anhaben. Und man schaut, die, wo ein bisschen was davon verstanden, die haben eine Schelle, die wo der Ton sehr stärker hat und nachher doch untergeht, dann hat das eine beruhigende Wirkung. Also das ist auch so ein kleines Bild für das, dass ich da ausharren kann, oder? Und dass es Gott gut mit mir meint. Genau, und Gott arbeitet mit dir. Und falls du dich dagegen wehren willst, dann arbeitet er trotzdem mit dir. Ja, dann ist das halt dann eine Züchtigung, oder? Damit wir die Unterordnung lernen. Das geht jetzt in dem Fall, ist ja das, dass ich mich unterordne und dass ich auch da drunter bleibe, dass ich das Ausharren für normal befinde und nicht für einen Ausnahmefall. Und es steht da, dass es ein vollendetes Werk sein soll. Also der Herr Jesus ist mit der halben Sache zufrieden. Wir sind das oft. Und der halbe Sache passt du wieder zu Ungeduld dazu, ich mache nichts fertig. Und Gott will ja, ich sage jetzt mal, ein fertiges Produkt, wo einen Wert hat, oder? Das reif und vollkommen ist. Und da kann man auch gut vergleichen mit kleinen Kindern, oder? Das wäre doch jetzt ein Drama, wenn jedes Baby ein Baby bleiben würde. Es soll erwachsen werden. Und es ist ja schön, wenn man zuschauen darf. Also ich genieße das jetzt auch so, wenn ich die großen Buben da vorne sehe. Und ich daran denke, wo die noch klein waren. Wenn man jetzt einfach sieht, wie die gewachsen sind. Und so Gott sei Dank im Glauben genauso gewachsen sind. Nicht bloß körperlich. Und das ist einfach total was Schönes. Und Gott will das auch, dass ich da stande bleibe und mich gegen das Erwachsenwerden ja, dagegen sträube. Oder? Du kannst ja vor deiner Prüfung kannst ja schauen, dass du davor läufst. Die Möglichkeit gibt es ja auch, oder? Aber es wird eins zur Folge haben, ich werde nie erwachsen werden. Vorher sind kleine Kinder gewesen, dann junge Männer. Und der nächste Schritt wäre jetzt, dass man Vater wird, oder? Für die jungen Buben. Das wäre so das Ziel, oder? Und so soll es im Glauben auch sein. Und das ist alles andere als wie einfach. Und dazu gehört halt ganz, ganz viel Geduld her. Und dieses Ausharren, wo ich mich drunter stelle, wo ich ja, eigentlich mein, wenn ich, muss ich an Römer 12 denken, das ist mein Gott, der wahre Gottesdienst, oder? Dass ich mein Leib hergib, dass ich es auf den Altar lege, oder? Und da wird von Werke gesprochen, dass es ganze Werke sind, oder? Aber es ist eigentlich, sind ja die Werke, die der Herr Jesus tut. Zuerst ist er für mich gestorben, oder? Und hat mir das Heil gebracht, oder? Der hat das Werk am Kreuz für mich vollbracht. Und dann das, wo wir damit beteiligt sind, was aber auch der Herr Jesus macht, das ist die Heiligung, dass ich so leben will, wie der Herr Jesus das will, oder? Das ausharren kann. Und dann das dritte Werk, dass ich in den Werke wandle, wo Gott für mich vorher schon dazu bereitet hat. Also ich kann da aber ausweichen. Aber Gott will das, dass ich das mache, damit ich erwachsen werde. Damit er die überhaupt brauchen kann in dem Dienst. Und nicht ewig warten muss, oder du vielleicht gar nicht tauglich bist für den Dienst. Das wäre noch fataler. Und Gott arbeitet immer, auch schon in der Zeit, wo du neu zum Glauben gekommen bist. Es gibt ja, ich habe vorher von Mose schon gesehen, das hat 80 Jahre gedauert, bis er einen Brauch hat können. Beim Abraham war es 25 Jahre, bis der verheißene Sohn endlich gekommen ist. Was hat der Geduld gebraucht? Wahnsinn, oder? Und der war ja schon ziemlich alt. Die Jünger sind 3 Jahre ausgebildet worden. Und bevor sie, ich sage jetzt mal, auf die Leute los, bevor man es auf die Leute loslassen hat, oder? Jetzt sage ich mal so. Ja, wie soll ich sagen, wie soll ich mich ausdrücken, in meiner Sprache halt. Ja. Und dass immer eine Zeit da ist, dass Gott die so haben will, wie er die brauchen kann. Und da dazu gehört einfach ein gewisser Reifeprozess dazu, dass ich mein Wille komplett Gott niederlege, oder? Und wenn ich reif bin, dann widersetze ich mich dem Wille. Das wäre dann wieder, komme ich zum Bild wieder zurück, wie das Baby, der Mama was wegnimmt. Das ist dann beleidigt und lernt nichts dazu. Und der Prophet Jona ist da eigentlich auch ein gutes Beispiel. Den wollte Gott auch wieder gebrauchen, aber er hatte gar keine Lust gehabt, nach Ninive zum Gange. Aber Gott hat ihm dann schon geholfen, dass er nach Ninive geht. Ja. Aber definitiv hat er zum Schluss nichts dazu gelernt. Der ist in Ninive angekommen und der hat die Botschaft auch gesehen. Aber er selber hat nichts dazu gelernt. Und man liest auch noch nichts mehr von ihm, oder? Und wie hat er sich aufgeführt? Wie ein verwöhntes Kind, oder? Und er hat 0,0 Geduld gehabt. Der ist vor der Stadt gehockt und hat geschmollt. Und hat gedacht, hoffentlich schickt Gott jetzt noch das Gericht. Und die Sonne hat geschienen, hat keine Geduld mit der Sonne gehabt, keine Geduld mit dem Wind und mit Gott und mit dem Wurm und mit dem Strauch. Er hat nichts dazu gelernt. Das ist als Negativbeispiel. Und ein Kind, wo entwöhnt wird, das findet das ja auch toll, oder? Dass es lernt, feste Speise. Normal macht man da einen schönen, sanften Übergang. Und ich denke, dass Gott ist ja auch wie eine Mutter, oder? Der hilft uns ja da dabei, dass er es gut entwöhnt. Also darf ich ihm ja vertrauen. Und dann muss ich denken, ja, Gott hat mir jetzt was weggenommen. Das Spielzeug, wo mir so gut gefallen hat, darf ich nicht mehr hauen, sondern er will, dass du erwachsen wirst. Genau. Gott nimmt die Prüfungen her, dass er die von den kindlichen Dingen entwöhnt. Wenn du das nicht willst, dann wirst du nicht wachsen, sondern es wird sogar das Gegenteil passieren. Von Reife keine Spur, sondern die Unreife wird noch größer werden. Genau, dann kommen wir zum letzten Abschnitt, zum Bitten. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft. und sie wird ihm gegeben werden. Er aber bitte im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifelnde gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Er ist ein wankelmütiger Mann und steht in allen seinen Wegen. Ja, da sieht man, dass jetzt auch die Adressaten vom Jakobusbrief, die haben Probleme gehabt mit dem Gebetsleben, oder? Und ich habe jetzt ein Problem, ganz praktisch. Und das kennen die gewiss auch, die wissen, was bedeutet denn das jetzt überhaupt? Was soll ich denn machen? Und da ist doch total schwer, dass da steht, ich darf Gott um Weisheit bitten. Damit ich weiß, wieso kommt denn das jetzt da rein? Oder zeig mir doch den Weg, was ich überhaupt machen soll. Für was? Oder wie soll ich beten? Wie soll ich agieren? Und das finde ich so herrlich. Einer hat gesehen, jemand hat einmal gesagt, das Wissen ist die Fähigkeit, Dinge zu dekonstruieren. Weisheit aber die Fähigkeit, sie zusammenzubringen. Also Wissen ist ja gut, wenn man das hat, wenn ich weiß, wenn ich was auseinanderbauen kann. Aber wenn es zum Schluss noch hat, nicht mehr zusammenbringen, die Weisheit, die bringt es wieder zusammen, dass was funktioniert. Und da muss ich immer an die Sprüche denken, wenn ich noch Maschinenschlosser war, was da so an manchen Büros dort erkennt ist. Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Und Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Und ich sage jetzt mal, Weisheit ist, wenn Praxis und Theorie zusammenkommen und es funktioniert, oder? Jetzt technisch gesprochen. Und so gesehen ist die Weisheit ist die Anwendung von dem Wissen, oder? Und ich kann ganz viel wissen, aber ich kann trotzdem ein totaler Narr sein. Oder? Und das ist, finde ich, das Schöne, dass da die Weisheit mit ins Spiel kommt, dass er sagt, hey, bitte Gott um Weisheit, damit du weißt, wie du richtig agierst, was jetzt in dem Moment dran ist. Wie das Wissen, sage ich mal, jetzt ins Laufen kommt. Oder? Wie ich das in mein Leben einbauen kann und wie ich durch die Prüfung durchgehe. Und das dann, da steckt ja viel Sache auch dahinter, da steckt ja das Timing dahinter. Was hat der Gott für ein Timing und so? Wie mache ich das? Wie stelle ich das an? Und da muss ich Gott einfach bitten. Und er will das. Und da spielt er ja schon fast, hört sich ja fast so ähnlich an, der wo gar nicht gibt. Der will dir ja nichts zurückhalten. Das ist nicht einer, wo, wenn du zu einem kommst, der ein paar auf Fingern aufhaut, sondern er freut sich. Und es ist interessant, dass dort eben die Weisheit angesprochen ist und nichts anderes, dass ich da jetzt Kraft brauche oder besondere Gnade oder sonst irgendwas, sondern die Weisheit, damit ich weiß, den Weg muss jetzt ich laufen. Und da will mich Gott haben und das will er mir gerne schenken, aber ich soll ihn halt bitten. Genau, und er beschreibt, wie man es machen soll. Im Glauben soll er mir bitte. Gott wird es antworten, vielleicht euch gleich. Und das ist vielleicht ein kleines Problem bei der ganzen Geschichte. Da kommt wieder der Geduld-Sache-Aspekt dazu. Der größte Feind des unbeantworteten Gebets ist der Unglaube. Und da vergleicht Jakobus aber den Zweifel den Christen mit der Welle, mit den Wellen des Meeres, die wo hin und her geworfen sind. Oder? Und da muss ich immer an einen denken, da habe ich gefragt, wie geht das so? Also, es war schon ein bisschen ein Spezialist im Lehrbuch gewesen. Voll auf der Welle bin ich gerade. Ich bin auf der Welle. Ja, aber was ist, wenn die Welle mir nachgeht? Ja. Und da kommt einfach der Glaube ins Spiel. Und der wankelmütige Mann, den wirft es hin und her, oder? Das geht rauf und ran. Und ich habe das im Englischen auch gelesen gehabt, heute früher noch, weil mich das irgendwie gedruckt hat. Und da steht da gestanden, the double-minded man. Also der hat zwei Sachen im Sinn. Also und da, Gott ist immer hin und her. Ich glaube, oder ich glaube doch hätte. Die schwankt ständig hin und her. Und so ist ein Mensch, da wo einfach der Glaube, sage ich mal fest, betoniert ist. Petrus hat auch Zweifel gehabt, wo er übers Wasser gelaufen ist, oder? Und es hat so lange funktioniert, solange er auf den Herrn Jesus geschaut hat. Dann hat er sich von ihm abgewandt, dann wäre er fast ertrunken. Genau. So, dann bin ich schon ziemlich am Ende. Und das finde ich einfach, diese vier Sachen, die ich da in die Hand nehme, ich bitte, ich harre aus, und ich erkenne, ich habe das Wissen, sage ich mal, im Kopf. Und ich nehme die richtige Haltung ein, oder ich halte das fest. Und das ist meine Perspektive im Leben, das darf ich festhalten. Und Gott hat mir das in den paar Vers, das ist ja echt viel, gibt er mir das auf den Weg, oder? Diese Freude soll ich haben im Herzen, dass ich mein Leben mit der richtigen Perspektive sehe. Gott hat eine Perspektive für mich und wenn Prüfungen kommen, dann freue ich mich. Und das ist das, was ich weitergeben wollte. Amen.